Guten Morgen, erst einmal auch von mir. Werner Dull hat das am Anfang schon erwähnt. Gestern waren einige Mitarbeiterinnen und ich auch in Wiedenest auf der bereits dritten Wiedenester Seelsorgekonferenz. Ich weiß gar nicht, sind die Mitarbeiterinnen auch da? Ich habe vorhin schon mal Ausschau gehalten, ob ich irgendwo eine der drei Damen entdecke, die mit mir dort waren. Es war eine sehr anstrengende Konferenz. Die Fahrt war auch noch anstrengend. Das ging dann durch Regen und nochmal Regen und Regen und Sturm. Aber wir sind alle glücklich angekommen. Aber offensichtlich ist keiner jetzt da. Ich muss sagen, so eine Konferenz, da kann man viel lernen. Und ich denke, auch von Jesus können wir viel lernen. Ich hoffe auch, dass wir heute Morgen einiges lernen in Sachen Seelsorge. Ich will ein bisschen was einfließen lassen von dem, was ich da gestern erlebt habe, gelernt habe in Wiedenest. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, Wiedenest, was das ist. Also das wissen wahrscheinlich andere noch viel besser. Ich war gestern das erste Mal, ich gestehe, in Wiedenest gewesen. Ich weiß, dass die Gemeinde schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten mit Wiedenest verbunden ist, ein Ort im Siegerland, 2 Stunden Fahrt etwa, und es gibt dort eine Bibelschule, aber das ist eigentlich, das sagt einem ja auch nicht wirklich, was da alles passiert. Also vielleicht einfach mal anklicken irgendwie im Internet, weiß nicht, wiedenest.de oder irgend sowas in der Richtung, kann man sich erkundigen oder eben hier in der Gemeinde mal sich bei anderen erkundigen, die da schon waren. Pfingstjugendkonferenz, ihr Jugendlichen früher, sind die immer an Pfingsten hier die Jugend nach Wiedenest gefahren und haben dort Pfingstjugendkonferenz, also auch eine Konferenz erlebt. Wie gesagt, gestern eine Konferenz zum Thema Seelsorge. Und das soll heute auch Thema seiner Predigt. Was macht eine seelsorgerliche Gemeinde aus? Das ist vielleicht kein Zufall, dass gestern diese Konferenz war. Und ich bin mittlerweile heute mit meinem Matthäus bei Kapitel 20 angelangt und dort eben auch das Thema Seelsorge. Also ich lese uns Matthäus 20, die Verse 29 bis 34. Matthäus berichtet, als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. 2 Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er berührte ihre Augen. Und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Also schauen wir mal, was macht eine seelsorgerliche Gemeinde aus? Ein erster Punkt, Gemeinde auf dem Weg. Das ist so eine kleine Beobachtung am Rande. Das heißt ja hier in Vers 29, als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho weiterzog, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kann man vielleicht argumentieren jetzt und sagen, naja, war das schon Gemeinde? Aber ich glaube, hier leuchtet schon etwas auf von dem, was ein wesentliches Element von Gemeinde, von Glauben ist. Oder nochmal anders gefragt, was würden wir denn sagen, was sozusagen ein wesentliches Element des Glaubens ist? Ich biete mal vielleicht 3 oder 4 Sachen an. Also wäre das ein wesentliches Element unseres Glaubens, dass wir heute Morgen hier zusammen das Glaubensbekenntnis gesprochen haben? Und jetzt spreche nur ich, ihr lieben Konfirmanden. Dankeschön. Also ist das das Wesentliche, dass wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis gesprochen haben? Würde Gott, wenn er hier hineinschaut, heute Morgen sagen, Gott sei Dank, sagt Gott, Gott sei Dank, vergesst das. Also, die haben das Glaubensbekenntnis gesprochen. Haken dahinter, wunderbar. Wäre das das Wesentliche? Oder würde er vielleicht ein bisschen allgemeiner sagen, oder würden wir das sagen, das Wesentliche unseres Glaubens ist, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern. Der 2. schon. Ja, ist das das Wesentliche am Glauben, dass man sich zum Gottesdienst versammelt, Gottesdienst miteinander feiert. Oder vielleicht würden wir auch vielleicht dahin tendieren und sagen, ja, das Wesentliche am Glauben ist doch, dass wir uns in Gruppen und Kreisen treffen, so unter der Woche, in Hauskreisen sind ja sehr viele von uns, und dort miteinander die Bibel lesen, beten. Ist das so ein wesentliches Element des Glaubens? Ich möchte mal die Antwort geben, das wäre die zweite Folie jetzt. Ein wesentliches Element, was uns hier begegnet, ist, dass Glaube in Bewegung setzt. Das genau geschieht ja hier. Also noch einmal, Jesus ist mit seinen Jüngern von Jericho weitergezogen und eine große Menschenmenge folgte ihm. Offensichtlich setzt Glaube Menschen in Bewegung. Man kann es auch andersrum formulieren und kann sagen, eigentlich nur da, wo Menschen sich von Jesus in Bewegung setzen lassen, wo das irgendwas mit mir macht, dass ich in Bewegung komme und wir als Gemeinde in Bewegung kommen, da ist auch Glaube da. Da wird Glaube lebendig und wirkungsvoll. Es ist interessant, deshalb hier mal kurz diese Bibelstelle, Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers 2, wie die ersten Christen genannt wurden, als sie noch nicht Christen genannt wurden. Das hat sich erst später sozusagen durchgesetzt, diese Bezeichnung Christen für Christen. Lukas berichtet, dass es heißt dort, oder schreibt das so auf in Lukas 9, Vers 2, die, die des Weges sind. Ja. Also das ist ja eine interessante Bezeichnung. Und ich denke, vielleicht leuchtet da so etwas davon auf, dass von den Christen her klar war, das sind Leute, die sind auf dem Weg, die folgen Jesus nach, so wie hier in Matthäus 20 eine Menschenmenge, eine große Menschenmenge Jesus nachgefolgt ist. Und wohin geht sie? Das wäre auch noch interessant, wenn wir sagen, das ist, also wenn das so eine ein Kennzeichen ist von Gemeinde, dass sie in Bewegung ist. Ja, wohin bewegt sie sich denn? Das kann man hier auch schon ablesen, beziehungsweise haben wir vielleicht im Kopf noch, dass diese Menschenmenge oder Jesus zumindest bewegt sich auf Menschen zu. Und indem sie diese Bewegung machen, Jesus und die Menschenmenge und auch wir als Christen, als Gemeinde, bewegen wir uns auf Menschen zu und damit sind wir schon seelsorgerliche Gemeinde. Gemeinde, die sich nicht auf Menschen zubewegt, ist keine Gemeinde. Ist auch erst recht keine seelsorgerliche Gemeinde. Ein Christ, der sich nicht auf Menschen zubewegt, ist gar kein Christ und ist auch kein seelsorgerlicher Christ. Der Glaube setzt in Bewegung. Ein zweiter Punkt. Schauen wir mal uns diesen Weg an. Das war ja der Weg von Jericho nach Jerusalem. Und Matthäus schreibt, zwei Blinde, die am Straßenrand saßen, hörten, dass Jesus vorbeikam und riefen, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Später heißt es sogar, sie schrien laut. Meine Frage wäre, wer schreit heute so? Wer schreit heute so? Also, hier ist es ja das Rufen dieser elenden Menschen, dieser blinden Menschen, die Jesus auf den Plan rufen. Gibt es heute solch ein Rufen, solch ein Schreien auch in unserem Umfeld? Ich will auch da mal ein paar Antworten geben und uns fragen, ja, wer könnte das sein, die heute quasi stellvertretend für die Blinden stehen, die unsere Aufmerksamkeit wecken wollen, so wie damals die beiden Blinden die Aufmerksamkeit Jesu wecken wollten. Also könnten das etwa die Alten sein? Wir hören davon, unsere Gesellschaft wird immer älter. Könnte das unsere Aufgabe sein, uns den Alten in unserer Gesellschaft besonders zuzuwenden? Könnten es... Auch da ist die Tendenz steigend, könnten es die Alleinerziehenden, oft ja alleinerziehende Mütter sein, auch da Tendenz steigend, die um Hilfe rufen, hab Erbarmen rufen. Könnten es Arme sein? Ich weiß nicht, letzte Woche im Rathaus in der Schubertstraße eine Ausstellung von verschiedenen Gruppen, Verbänden hier in Obertshausen, die sich um die Armen kümmern in Obertshausen. Ich war da, habe mir das mal angeschaut, ich weiß nicht, wer noch da war, einfach mal, die haben sich dargestellt, so auf Stellwänden, ihre Aufgabengebiete, ihre Arbeit, die sie hier in Obertshausen tun, an Armen, sicherlich auch an Kranken und Schwachen, an Alten. Ganz interessant, das einmal so an einem Platz, an einem Ort zu sehen. Interessant auch, dass das Rathaus dafür die Türen geöffnet hat. Noch eine andere Gruppe, Migranten, Migrantenkinder. Immerhin, jeden Montagnachmittag ist unser Gemeindehaus für diese Gruppe geöffnet. Hausaufgaben, Betreuung und danach noch eine Einladung, auch in eine Gruppenstunde zu kommen, um Jesus kennenzulernen. Kann es sein, dass alle diese Gruppen rufen, hab Erbarmen? Und nicht nur zu Jesus rufen, hab Erbarmen. Vielleicht rufen sie auch, habt Erbarmen, ihr lieben Christen. Habt Erbarmen mit uns. Vielleicht aber auch das noch als fünfte Gruppe genannt, vielleicht gehören wir ja selber zu denen, die rufen, hab Erbarmen. Vielleicht geht es uns selber nicht gut. Vielleicht rufen wir nicht so laut wie hier in Matthäus 20, vielleicht rufen wir ganz leise. Vielleicht behalten wir es auch für uns, unseren Hilferuf. Vielleicht behalten wir deshalb unseren Hilferuf für uns, weil wir Sorge tragen, ach ja, es wird uns doch keiner helfen können, helfen wollen. Umso mehr meine Frage, was wäre das, wenn wir diese Rufe hören und es Jesus gleich tun? Übrigens noch das, der Weg von Jericho nach Jerusalem, das ist die nächste Folie jetzt, ist der Weg des barmherzigen Samariters. Ist interessant, oder? War ein ganz bekannter Reiseweg. Also ich war noch nicht da, aber die, die schon da waren, die wissen es vielleicht noch besser und haben es noch besser vor Augen, dieser Weg von Jericho nach Jerusalem. Und der wird ja von Jesus in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter angeführt. Das ist genau dieser Weg Jericho, Jerusalem, wo einer, wir haben das gehört in der Schriftlesung, unter die Räuber gefallen ist, überfallen worden ist von Wegelagerern. Und dann, das ist ja das Gleichnis, aufrüttelnd, ein Priester kommt vorbei auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem und dann siehst du schön, er macht einen Bogen um diesen Mann, der da am Straßenrand liegt. Ein Levit kommt und der macht einen Bogen. Darum. Und das ist ja die Frage, die Jesus auch mit dem Gleichnis stellt. Wie sieht das denn bei uns aus? Wie sieht das bei dir aus? Machen wir einen Bogen um die, die rufen und schreien? Oder folgen wir den Spuren des barmherzigen Samariters, folgen wir den Spuren Jesu? Das, was Matthäus da berichtet, das ist ja konfliktreich. Das ist ja nicht einfach so, dass es da heißt, da sind also zwei Blinde am Straßenrand, die rufen um Hilfe und dann alle sagen, ja komm Jesus, du musst da schnell helfen. Im Gegenteil, das habe ich mal zusammengefasst unter dem Stichwort, Wege kreuzen sich. Es heißt nämlich dann in Vers 31, die Leute fuhren sie an, sie sollten still sein. Doch die Blinden schrien nur noch lauter, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Also fast kann man da fragen, ihr Konfirmanden, das kann auch noch besser werden. Hier bin ich, hier ist die Predigt, super. Vielleicht muss ich auch mehr schreien, wie die Blinden, vielleicht müssen wir auch mehr sagen, still. Also, den Konflikt haben wir hier auch, ja. Die einen schreien und die anderen sagen, seid leise. Und man kann ja fragen, wer ist schlimmer von den beiden? Interessant ist, dass Matthäus uns das nicht genau sagt, wer denn die Leute sind, die da gesagt haben, seid still. Kann man mal kurz überlegen, ja. Was können das für Leute gewesen sein, die zu diesen Blinden, die Jesus um Erbarmen anflehen, denen sagen, sei still. Ich habe so eine Ahnung. In Matthäus 19, also im Kapitel davor, da berichtet Matthäus davon, dass Leute ihre Kinder zu Jesus bringen wollten, damit er sie segnet. Und die Jünger sagen zu diesen Leuten, weg, Jesus hat keine Zeit für euch. Und Jesus sagt dann, was macht ihr da, lasst die Leute zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Und nahm dann die Kinder auf den Schoß, herzte sie und segnete sie. Es könnten also, das ist so meine Vermutung, durchaus sogar die Jünger Jesu selber gewesen sein, die Jesus daran gehindert haben zu helfen oder die Blinden daran gehindert haben, Hilfe von Jesus zu bekommen. Könnte das sein, dass wir als Gemeinde Bogen schlagen, um die Hilfe suchen und da, wo wir auf Hilfeschreie stoßen, sagen, seid leise. Vielleicht, um das nochmal anders umzukehren, vielleicht hatten die ja auch ihre Erfahrungen schon gemacht, die Jünger oder die Leute aus Jericho, wie auch immer, die Erfahrung gemacht mit diesen beiden Blinden. Vielleicht auch schwierige Erfahrungen gemacht, weil sie eben schwierige Leute waren. Leute waren, die irgendwo auch nervten mit ihrer Bettelei und ihrem Geschrei. Und das kann einen ja auch nerven, wenn Leute immer um Hilfe schreien und man ja eigentlich vielleicht auch gar nicht weiß, wie man letztlich helfen soll. Da ist ja auch vielleicht eine gewisse Ratlosigkeit dabei, dass man sagt, seid still. Ergebt euch in euer Schicksal. Vielleicht aber auch nur dieser Gedanke halt, dass man aufpassen muss, ja, bin ich schwierig? Falle ich mit meinem Geschrei auch anderen auf die Nerven? Der Weg zur seelsorgerlichen Gemeinde, vierter Punkt. Wie kann das denn sein? Das war ja auch Thema, wie gesagt, in Wiedenest gewesen. Wie können wir seelsorgerliche Gemeinde sein oder was zeichnet eine seelsorgerliche Gemeinde aus? Was brauchen Menschen? Jesus, heißt es dann, zum Glück, Jesus blieb stehen und rief die beiden zu sich. Was möchtet ihr von mir? Fragte er. Herr, antworteten sie, wir möchten sehen können. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Das Ziel in Wiedenest, in dieser Konferenz, war, Gemeinden sensibel zu machen für die Not ihres Umfeldes, aber auch für die Not innerhalb der Gemeinden, eben für seelsorgerliche Not sensibel zu machen. Und die Frage, die sich eben da stellt, war, was brauchen die Menschen, was hilft den Menschen in ihrer Not? Und ganz spannend, dass wir hier sehen, es gibt eine Frage, ich möchte sie mal die seelsorgerliche Frage nennen, nämlich die Frage, was möchtet ihr von mir? Das ist die Frage Jesu. Und wenn wir uns einmal fragen, was brauchen die Menschen, das können wir natürlich gut selber überlegen, aber wir können es auch die Leute schlicht und einfach fragen. Was braucht ihr Menschen? Wo können wir helfen? Was ist deine Not? So zu fragen, das wäre eine seelsorgerliche Frage. Das wäre die Frage einer seelsorgerlichen Gemeinde. Was möchtest du von uns? Was möchtet ihr von uns? Und darauf dann antworten. In Wiedenest, das ist ein Stückchen jetzt von der Konferenz, die haben dort ein Drei-Ebenen-Modell entwickelt. Das möchte ich uns mal kurz vorstellen, was das heißt, ein Drei-Ebenen-Modell. Können wir, glaube ich, schon zeigen, das Drei-Ebenen-Modell. Also da gibt es drei Ebenen und sie sprechen davon, dass es einmal so etwas gibt wie eine Basisseelsorge. Darunter verstehen Sie, dass Sie sagen, das ist so der Umgang, der seelsorgerliche Umgang, den wir im Alltag sozusagen miteinander pflegen. Und das Spannende ist, dass Sie in Wiedenest jetzt nun gesagt haben, für diese Basisseelsorge hat Gott uns als Gemeinde auch ausgerüstet mit Gaben, mit Geistesgaben. Und Sie haben dieser Basisseelsorge die Geistesgabe der Barmherzigkeit und der Hilfeleistungen zugeordnet. So ähnlich, wie man das etwa nachlesen kann bei Matthäus 25, wo Jesus vom Endgericht spricht und die seine Zuhörer auch fragt und sagt, wann habt ihr meinen Hunger gestillt, wann habt ihr meinen Durst gestillt, wann habt ihr Kranke besucht, wann habt ihr Gefangene besucht, wann habt ihr Fremde beherbergt. Da sind in dieser Basisseelsorge solche Geistesgaben gefragt, wie sie die Geistesgabe der Barmherzigkeit und der Hilfeleistung darstellen. Und dann hatten Sie eine zweite Ebene, dass Sie sagen, es gibt so etwas wie eine strukturierte Seelsorge. Das ist da, und ich glaube, das begegnet uns auch in der Gemeinde an vielfältigen Stellen, da, wo es eben zu Krisen kommt, in Ehe, in Familie, in Erziehungsfragen, in Schulfragen. Und da ist oft eben sind Gesprächsangebote notwendig. Und bei diesen Gesprächsangeboten, auch das habe ich wieder in Wiedenest so gelernt, ist, dass sie sagen, ja, dafür hat Gott uns die Geistesgaben der Ermahnung und der Ermunterung, der Weisheit und der Prophetie zur Verfügung gestellt. Und als dritte Ebene haben sie festgehalten, gibt es so etwas wie eine begleitende Seelsorge. Und die begleitende Seelsorge, die ist gefordert in schweren Krisensituationen. Sie sprachen von schweren seelischen und schweren körperlichen Erkrankungen und ordneten an dieser Stelle die Geistesgaben der Heilungen und der Leitung zu. Seelsorge hieß nach diesem Wiedenester Modell, dass Gemeinden sich ganz neu der Aufgabe stellen, über Gaben zu lehren und zu reden und praktische Hilfestellung beim Erkennungs- und Umsetzungsprozess zu geben. War ein Zitat. Seelsorge heißt, dass Gemeinden sich ganz neu der Aufgabe stellen, über Gaben zu lehren, zu reden und praktische Hilfestellung beim Erkennungs- und Umsetzungsprozess zu geben. Und das wurde dann auch illustriert durch eine Kirche, durch eine Gemeinde, die vertreten war, die Friedenskirche in Braunschweig, hat das an vielen Stellen illustriert, wie sie als Gemeinde das zu leben versuchen, diese Ebenen, diese drei Ebenen der Seelsorge. Und in allen drei Ebenen ist diese Frage die wichtigste Frage. Was möchtet ihr von mir? Das ist die Frage Jesu. Was möchtest du von uns? Und wichtig bleibt festzuhalten, die Gemeinde kann in diese seelsorgerliche Aufgabe auch nur wachsen und hineinwirken, wenn sie eben aus der Kraft Jesu heraus lebt. Wir bleiben in all dem, in der Seelsorge, von Jesus abhängig. Wir müssen uns von Jesus leiten lassen, wenn wir barmherzig sein wollen. Wir müssen uns von Jesus leiten lassen, wenn wir Versöhnung schaffen wollen, in Ehen, Familien, in Schulen. Wir müssen uns von Jesus leiten lassen, wenn wir seelischer und körperlicher Krankheit begegnen wollen. Was macht eine seelsorgerliche Gemeinde aus? Eine Gemeinde, die ganz an Jesus dranbleibt, ihm nachfolgt, auf seinem Weg. Und wann ist dann einmal ein Ziel erreicht? Das ist noch ein letzter Gedanke am Ziel. Es heißt dann Vers 34, da ergriff ihn, also Jesus, tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Von da an folgten sie Jesus nach. Das Ende ist ein gutes Ende. Und ich will es auch mal so formulieren, Jesus erbarmt sich aller. Jesus hat sich der Blinden erbarmt, die da gerufen und geschrien haben. Jesus hat zum Glück auch nicht die Leute beachtet, die da seid still gesagt haben. Jesus erbarmt sich aller. Und das Ziel ist, und sie folgten Jesus nach. Und wir als Gemeinde kommen auch da ans Ziel, wo wir es erleben dürfen, an welcher Stelle auch immer, vielleicht ganz pointiert da, wo wir etwa im Konfirmandenunterricht junge Menschen zum Glauben einladen. In 2 Wochen fahren wir an die Klostermühle. Und das wird auch ein ganz intensives Wochenende werden, wo die Einladung Jesu hoffentlich ganz deutlich und laut ausgesprochen wird. Diese Einladung Jesu, ihm nachzufolgen, wird ausgesprochen in dem Kurs Stufen des Lebens, der gerade stattfindet, wird ausgesprochen, wir haben es vorhin nochmal gehört, in diesem Glaubenskurs Tor zur Bibel, an dem man am Donnerstagabend schon mal sich informieren kann. Aber am Ziel sind wir da, wo Menschen heil werden und Jesus nachfolgen. Seelisch, körperlich heil werden und Jesus nachfolgen. Und dazu hat uns Jesus ausgerüstet, hat er uns seine Gaben geschenkt, damit wir als seelsorgerliche Gemeinde dem Elend dieser Welt begegnen können. Lassen wir uns von Jesus auf diesen Weg rufen, von Jericho nach Jerusalem. Und lassen wir uns unterbrechen von denen, die da rufen und schreien. Und lasst uns stehen bleiben und in der Kraft und in der Liebe Jesu wirken. Amen.